Die heutige Episode wird unterstützt von Relify.com. Wir bedanken uns vielmals für die Unterstützung. Also um es kurz zu machen, Relify formuliert ihre Inhalte so, dass sie bei Google auf Seite 1 ranken. Relify schreibt sich wie folgt: relify.com. Nochmal, Relify, wenn ihr das in den Browser eingebt, bitte relify.com. Einfach über die Webseite anmelden, Bezug nehmen auf Erde 5.0 und einen kostenlosen Trial vereinbaren. Viel Spaß damit und jetzt geht's los. Im neuen Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast treffen sich Karl-Heinz Land und Roland Fiege regelmäßig mit spannenden Menschen und sprechen über die Herausforderungen der Zukunft, Fluch und Segen. Wir sprechen über die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz und der Datenökonomie. Ist die Digitalisierung letztendlich der Hebel zu mehr Nachhaltigkeit und der Weg zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft? Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast. Heute wie immer an einem sonnigen Frühlingstag Karl-Heinz Land zugeschaltet aus Hennef. Grüß dich, Karl-Heinz.
Guten Morgen, Roland.
Und auch ein wieder sehr interessanter Gast in unserer heutigen Folge. Ein Wirtschaftsjournalist, ein Autor, nämlich Daniel Schönwitz. Man kennt ihn als Autor von der Wirtschaftswoche, vom Manager-Magazin, von der Zeit, von Spiegel Plus, als Kolumnist. Und wir reden heute mit Daniel Schönwitz über Afrika. Hallo Daniel.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Kommen wir gleich in unsere Einstiegsrubrik. Thema des Tages. Karl-Heinz, hast du heute schon den Blätterwald beziehungsweise die digitalen Medien durchklicken können? Was ist denn für dich heute die Schlagzeile des Tages, bevor wir in unser Tagesthema reingehen?
Ja, natürlich, die Highlights sind, glaube ich, allen bekannt. Lockdown oder kein Lockdown, das ist hier die Frage. Eigentlich komisch. Scheinbar haben wir vor allem unsere Ministerpräsidenten in den letzten Monaten nicht so viel gelernt. Ne? Die Intensivstationen füllen sich wieder, aber wir versuchen opportunistisch zu öffnen, wo immer es geht. Dass dies nicht funktioniert, sollten wir inzwischen gelernt haben. Jeder einzelne Kontakt ist wichtig und auch richtig. Es kommt gerade jetzt darauf an, die Kette einfach zu unterbrechen, solange wir noch nicht durchgeimpft sind. Und ich bin irgendwie optimistisch, dass wir im Juli sehen werden, Juli, August, dass wir den meisten Menschen tatsächlich ein Angebot machen könnten. Auch hier gilt jetzt die Exponentialität mit dem Impfen und scheinbar auch dem Testen geht ja doch offensichtlich immer schneller. Bedenklich ist nur, dass die Inzidenzien wieder jenseits der 140 sind in Deutschland, ne, verglichen mit England, mhm. Hat eine Inzidenz von 20 durch harte Lockdown-Maßnahmen. Das muss man sich einfach klar machen. Und natürlich in England galt auch schnelles Impfen. Ja, und unterdessen spielt sich ein Drama in Gallien, im Berliner Gallien ab, die Schlacht. Unter dieser Überschrift könnte man die Bewerbung der beiden Kandidaten Laschet und Söder sich vorstellen. Die berechtigte Frage ist, ist das im Moment wichtiger als der Kampf gegen Corona? Ne? Die Journalisten und einige Menschen aus der Presse meinen ja zu, also scheinbar ja zu meinen. Ich bin der Meinung, dass das nicht so wichtig ist. Es geht jetzt darum, die Kräfte auf die Pandemie zu lenken, die Bekämpfung, nicht auf einen Wahlkampf im Herbst. Bis dahin wird, wie sagt der Kölner, noch viel Wasser den Rhein runterlaufen und sich die Meinung der Bürger vermutlich auch noch einige Male drehen. Da bin ich eher beim Herrn Laschet. Auf der anderen Seite frage ich mich natürlich auch, wollen wir ein weiter so in der Regierung oder wollen wir nicht tatsächlich mal die Dinge neu denken, was ich für wichtig und richtig hielte? Und wie sagt man immer so schön, neue Besen kehren gut. Vielleicht muss man da auch mal ein bisschen umkehren sozusagen. Ja, und wir haben endlich ein Sofa-Gate, ne? Das habe ich bisher, Diesel-Gate, alles Mögliche haben wir schon gesehen.
Ja,
ja. Jetzt kommt Sofa-Gate dazu, Frau von der Leyen und Herr Erdogan, so eine ganz spezielle Beziehung. Ehrlich gesagt, ich finde das ja unsäglich. Ihr wisst, dass ich nicht gerade ein Erdogan-Fan bin, im Gegenteil. Aber mich hat ehrlich gesagt schlimmer berührt als das Verhalten von Herrn Erdogan. Da muss man sich ja gar nicht drüber wundern. Hat mich das Verhalten von Charles Michel.
Richtig, ja, mich auch. Mich auch. Ich habe das auch
getwittert. Da setzt er sich.
Und gesagt, was ist das denn?
Ladies first, habe ich früher immer mal gelernt.
Genau.
Eine gute Kinderstube. Und das fand ich ehrlich gesagt, das hat mich betroffener gemacht, wie das schlechte Verhalten von Herrn Erdogan.
Naja. Genau.
Aber bei Erdogan, willst du machen, musst du gucken zu, ja. Ich finde aber richtig, dass Frau von der Leyen, und ich muss offen zugeben, ich bin auch nicht ihr größter Fan, aber dass sie sich jetzt da in Brüssel doch noch mal Gehör verschafft. Ne? Es gab jetzt schon die ersten Bilder von ihr, wo sie mit ihrem Mann, ich nehme an, bei den Wagner-Festspielen in Bayreuth, da hatte man sich ein Klappstühlchen mitgebracht. Und das wird sie wahrscheinlich dann jetzt zu jedem Auslandsbesuch mitnehmen. Finde ich eine schöne Idee. Naja, aber das ist das, was mir heute Morgen so besonders aufgefallen ist.
Ja, ja. Also ganz kurz noch ergänzend, ich habe das auch getweetet und gesagt, also der Michel, der hätte doch, wenn er wirklich cool gewesen wäre und Anstand gehabt hätte, hätte er einfach seinen Stuhl anbieten können, wenn schon Erdogan keinen Stil hat in der Richtung oder das halt absichtlich macht. Aber gut, ich glaube, die Dame ist Härten gewohnt. Naja, gut.
Genau.
Eine Güte. Und ja, und was sind die, ja, das Thema des Tages für Sie, Daniel Schönwitz?
Ja, der Karl-Heinz Land hat die wichtigsten zentralen Themen ja schon skizziert. Was ich als Wirtschaftsjournalist heute noch ganz interessant fand, Handelsblatt und Wall Street Journal berichten über eine Initiative von mehr als 100 amerikanischen Topmanagern, die sich dafür aus oder dagegen aussprechen, dass mehrere US-Bundesstaaten gerade Wahlrechtsreformen planen. Das sind Wahlrechtsreformen, die könnten sehr weitreichende Auswirkungen haben, weil sie darauf hinauslaufen, dass insbesondere schwarze Wähler von der Stimmabgabe abgehalten werden könnten. Und ich finde das eine bemerkenswerte Geschichte, gerade im Land der Shareholder-Value-Doktrin, wo es bis vor kurzem noch hieß, the business of business is business. Also, liebe Manager, wenn ihr auf eure Gewinne achtet, habt ihr euren gesellschaftlichen Auftrag auch erfüllt. Nein, dann seit ein paar Jahren eine Abkehr von dieser Entwicklung. Und das ist jetzt, scheint mir ein neuer Höhepunkt zu sein. Eine erfreuliche Entwicklung, wie ich finde, dass sich da auch US-Top-Manager verstärkt Gehör verschaffen, politisch zu Wort melden. Ich glaube, dass das von der gesamten Wirtschaft mehr erwartet wird. Führung heißt Haltung. Und zur Haltung gehört eben auch, dass man klar Stellung bezieht.
Das ist richtig, richtig. Ja, meine Schlagzeile des Tages heute ist von der Zeit. US-Polizistin verwechselte offenbar Taser mit Dienstpistole. Also da ging es darum, dass in Minneapolis ein Schwarzer bei einer Verkehrskontrolle erschossen wurde. Und die Polizistin meinte, sie hätte ihren Taser mit der Dienstpistole verwechselt. Also das zum Thema Waffentraining und sehr, sehr unschöner Vorgang. Sehr tragisch mal wieder und sicherlich auch, Biden hat schon gegengesteuert und auf Besonnenheit, um Besonnenheit gebeten. Aber das sind natürlich Dinge, die haben wir hier Gott sei Dank nicht,
aber
natürlich tragisch auch.
Lass mich dazu auch was sagen, weil ich habe da heute Morgen auch schon mit meiner Frau drüber gesprochen. Ihr müsst euch vorstellen, da gibt es Stadtteile in Minneapolis, die relativ verlassen sind, wo die Kriminalität extrem hoch ist. Da wird jemand angehalten, bei dem man sich dann rausstellt, dass er auf der Flucht ist, offensichtlich verurteilt und auf der Flucht. Dann will man den festnehmen, der wehrt sich, geht zurück ins Auto, bückt sich nach irgendwas. Also unter uns, ich möchte jetzt auch nicht in der Situation der Polizisten stecken, ja, die natürlich auch Angst haben. Und du siehst ja an den Reaktionen, was da passiert. Deshalb, ich finde auch hier so eine gewisse, wir sollten nicht zu einseitig über diese Dinge berichten. Ne? Und wie viele Polizisten sterben im Einsatz durch Waffengewalt, ja, weil der andere einfach dann doch gezogen hat. Und diese Polizistin, ich kann das jetzt überhaupt nicht beurteilen, also das würde natürlich dafür sprechen, wenn jemand seinen Taser mit einer Waffe verwechselt, dass er sehr hochgradig angespannt
im Stress war und nervös. Natürlich.
Da muss man üben, würde ich das so nennen. Ja, Taser darf nur links und Pistole nur rechts oder wie auch immer das ist und das darf nicht verwechselt werden. Aber ich wehre mich so ein bisschen immer dagegen, wenn so pauschal dann gesagt, da siehst du, jetzt geht's wieder los, weil ich halte das auch für falsch, ehrlich gesagt.
Also es scheint sich hier tatsächlich um einen tragischen Zwischenfall zu handeln, wo beide Seiten nur verlieren können.
Ja, ich möchte das mit dem Pauschalurteilen kurz unterstützen, weil ich das natürlich in meiner Branche und gerade in den sozialen Medien auch sehr stark mitkriege. Auch wenn es hier auf den ersten Blick sehr eindeutig klingt und wahnsinnig tragischer Fall ist, glaube ich tatsächlich, dass man sich auch einen Moment zurücklehnen muss und sich die ganze Geschichte und die zweite Seite nochmal als Journalist natürlich anhören muss. Und ich habe in Erinnerung, dass es auch durchaus in Deutschland Polizisten gab. Da ging es um diese Frage, dass Polizisten mit dem Knie jemanden am Nacken fixieren, ja, was für Außenstehende erstmal völlig unglaublicher klang. Und aber es gibt wohl durchaus Situationen, wo das zumindest in einem gewissen Maße angemessen und wichtig auch ist, weil die ihre Pappenheimer kennen, die sich dann sonst selber verletzen. Polizisten sich damit auch selber schützen. Das soll nichts entschuldigen, um Gottes Willen. Aber ich glaube, dieses Thema schnelle und pauschale Urteile, da müssen wir uns alle zurücknehmen. Und wir alle werden von den sozialen Medien da ein Stück weit getrieben. Und da ist der jeden Morgen entbrennt auf Twitter der Wettlauf um die schnellste und stärkste Meinung. Und da ist dieses Zurücklegen, was Brandt gesagt hat, und mal die zweite Seite zumindest betrachten, glaube ich, wird immer wichtiger.
Aber das finde ich jetzt spannend, Daniel, dass Sie das so sagen. Auf Ihrer Webseite haben Sie ja einen Spruch: Guter Journalismus muss informieren und inspirieren. Ja, ich finde das einen besonderen Spruch wegen diesem Inspirieren. Ja, weil ich sage, Sie haben vorhin das Wort Haltung in den Mund genommen und ich finde Haltung ganz wichtig. Jetzt muss man immer gucken, Haltungsjournalismus ist auch wieder so eine Sache, ne, weil ich sage, da ist die Information dann wieder wichtiger. Ne, da muss man auch neutral in Anführungsstrichen berichten. Und Journalisten wird ja manchmal oder häufiger sogar vorgeworfen, dass sie zu viel Haltung rüberbringen, im Sinne von, dass schon die Gesinnung immer wieder mitschwingt. Und Sie sind ja sehr breit unterwegs. Sie sind auf der einen Seite als Journalist für verschiedene Magazine unterwegs, die Wirtschaftswoche und so weiter, aber Sie schreiben auch Bücher, da kommen wir nachher noch drauf, weil ich fand besonders bemerkenswert das Buch, was Sie gemeinsam mit dem Herrn Schöller geschrieben haben, Afrika First, weil das ist ein wichtiges Thema und das ficht mich auch ehrlich gesagt seit Jahren an. Aber erzählen Sie mal, wie sind Sie denn überhaupt darauf gekommen, dass ein Journalist informieren und inspirieren sollte?
Ja, ich glaube, wir haben ja in der Branche auch einen wahnsinnigen Wandel erlebt, ja, vom reinen Nachrichtenjournalismus hin zu einem neuen Journalismus, weil die Nachrichten stehen heute im Netz und gerade wenn man für Tageszeitungen, Magazine arbeitet, muss man sich halt Gedanken machen, was kann man dem Leser über das, was er schon an News im Netz aufgeschnappt hat, hinaus bieten. Und da kommen wir natürlich dann stärker in die Lehne, ne? in die Gefahr rein, ne? des Haltungsjournalismus, des verkappten Meinungsjournalismus. Es gab schon immer den Thesenjournalismus, den der Spiegel betreibt, aber der ist auch in die Tageszeitungen reingerutscht und teilweise wurde da eben nicht mehr sauber getrennt. Und andererseits sage ich aber auch als Journalist, ich bin auch gleichzeitig Staatsbürger und kann natürlich das nicht immer klar abgrenzen in meiner Gedankenwelt. Ja. Und wichtig ist dann bei der journalistischen Arbeit, dass ich das trenne, dass es mir um die Information geht, dass ich sauber recherchiere, dass ich beide Seiten zu Wort kommen lasse. Trotzdem kann ich eine klare These haben. Ich muss sie nur vernünftig begründen und ich muss die Gegenseite zu Wort kommen lassen. Und mit dem Inspirieren meine ich so ein bisschen, dass Journalismus auch unterhaltsam sein muss. Ja, ich will und habe den Anspruch, meine Leser auch nicht nur zu informieren, sondern auch zu unterhalten. Es soll Spaß dabei sein. Und da kommen wir natürlich immer wieder in Grauzonen und Sachen, wo man sich Gedanken drüber machen muss und wo es dann am Ende tatsächlich nicht um Formalien geht, aber sondern um eine Haltung, wo man sich auch immer wieder selber hinterfragen muss, bin ich da jetzt möglicherweise schon ein Stück weit Aktivist? Ja, die Gefahr besteht bei mir bei dem Afrika-Thema durchaus ein bisschen. Ja, deswegen bin ich da auch immer publizistisch und nicht journalistisch aktiv, beziehungsweise nehme mich, sobald ich da journalistisch aktiv werde, sehr zurück, ja, und tausche mich da auch intensiv, besonders intensiv mit den Kollegen in der Redaktion aus, um da eben die notwendige journalistische Distanz auch zu wahren.
Und das Thema Afrika und Afrika First, das passt ja insofern sehr gut in unseren Podcast Erde 5.0, Perspektivwechsel. Bei uns geht es ja auch immer um Nachhaltigkeit. Wenn ich an Afrika denke und Karl-Heinz, du hattest ja auch schon unseren Bundesminister für Entwicklungshilfe auch schon öfter zitiert oder genannt. In Afrika wird ja quasi seit Ende, in Anführungsstrichen, der Kolonialisierung versucht, diesen gesamten Kontinent, ja, also man könnte jetzt sagen, wenn man es übertreibt, die Menschen davon abzuhalten, alle nach Europa zu wandern, aber natürlich auch dort nachhaltig, den Wohlstand des Westens dort quasi unterzubringen. Das wurde in den letzten Jahrzehnten gut, schlecht und recht geschafft. Wie würden Sie die Situation jetzt heute sehen? Wo steht Afrika heute, wenn man die letzten 50 Jahre mal so Revue passieren lässt?
Also wenn man die Situation heute vergleicht mit der vor 50 Jahren, muss man sagen, Afrika ist wirtschaftlich und politisch so stabil wie nie zuvor. Ja, das dürfte viele überraschen, weil wir alle
in der Tat
einem zu negativ auf Afrika neigen, und das lässt sich sehr gut erklären. Ich kann in dem Zusammenhang nur das Buch Factfulness von Hans Rosling empfehlen, der sehr schön herausarbeitet, warum wir die Fortschritte in Entwicklungsländern nicht nur unterschätzen, sondern systematisch unterschätzen. Und das hat auch mit meiner Branche zu tun, dass wir alle eben dazu neigen, negative Nachrichten stärker wahrzunehmen und stärker zu gewichten als die positiven Nachrichten, dass die plötzlichen Negativereignisse, Katastrophen, Hungersnöte, Bürgerkriege natürlich stärker wahrgenommen werden als allmähliche positive Entwicklungen. Ja, die allmähliche positive Entwicklung, die ist keine Nachricht, das andere ist eine Nachricht. Und deswegen zusammen mit verschiedenen anderen, Hans Rosling nennt das Instinkten, die uns alle treiben, das zu einer, und das hat er nachgewiesen, systematisch falschen Einschätzung der Fortschritte. Ja, also wenn man Experten befragt und Affen befragt, die oder was zur Auswahl gibt, teilweise kommen die Affen, die rein zufällig entscheiden, auf bessere Werte als wir, wenn wir befragt werden, wie sich denn die Geburtenraten in Afrika entwickeln, wie sich das Wirtschaftswachstum in Afrika entwickelt. Alle diese Zahlen haben sich in den letzten insbesondere 20 Jahren positiv entwickelt. Man muss natürlich sagen, dass auch in Afrika Corona diese Entwicklungen zum Stillstand gebracht und teilweise ein Stück weit umgekehrt hat. Aber es spricht im Moment sehr vieles dafür, dass Afrika trotz des verzögerten Impfens nicht so stark getroffen ist von der Corona-Krise. Liegt unter anderem an der jungen Bevölkerung, liegt an der etwas geringeren Einbindung in die Weltwirtschaft, ja. Liegt aber auch an einer größeren Pandemieerfahrung. Denken wir an Ebola. Ja, also das ist gar nicht so, wie wir alle denken. Die haben da alle gar kein Gesundheitssystem. Die haben da teilweise relativ gute Ansätze und auch Mechanismen für solche Fälle. Und deswegen bin ich überzeugt, dass Afrika da relativ schnell und auch stärker rauskommen wird und an diese Positiventwicklung der letzten 20 Jahre anknüpfen wird. Und egal, welche Kennzahlen Sie sich angucken, Wirtschaftswachstum, Geburtenraten, Bildung, Schulbesuch, Kinder, es ist auch in Subsahara-Afrika auf dem Weg nach oben. Und dieser positive Trend wird sich fortsetzen. Und wir wollen ja insbesondere dafür plädieren, dass Europa da jetzt eine zentrale Rolle spielen kann, um diesen Trend zu unterstützen, gerade in den Ländern, in denen er eben schon da ist, die schon Reformen vorangetrieben haben. Natürlich gibt es Ausnahmen, gibt Länder, in denen es überhaupt nicht gut läuft. Aber der Durchschnitt auch in Subsahara-Afrika ist auf dem Weg nach oben. Und es gibt einige Hoffnungsträger, die wirklich auf dem Weg zum Schwellenland sind.
Also da kann man ja zum Beispiel auch Westafrika nennen, also Ghana beispielsweise, was heute schon fast als Stabilitätsanker in Westafrika gesehen wird, wo man einfach weiß, die Entwicklungsarbeit hat sich ausgezahlt, viele Dinge sind gut auf den Weg gebracht haben. Es gibt gute Aussichten, aber sicher auch noch ein paar heftige Herausforderungen, aber wie Sie schon gesagt haben, Daniel, die Zusammenarbeit auch speziell mit dem GIZ, und ich bin wirklich in der Beziehung Fan von Gerd Müller, und er hat ja auch das Vorwort zu Ihrem Buch geschrieben, was Martin Schöller und Sie geschrieben haben gemeinsam, weil da muss ich einfach sagen, wofür wir halt sorgen müssen, dass es nicht eine Entwicklungshilfe, wo wir denen Almosen geben, sondern wo wir Hilfe zur Selbsthilfe anstoßen. Und das hat mir an Ihrem Buch so gut gefallen. Sie haben das ja auf den Punkt gebracht. Sie haben gesagt, Afrika braucht keine Almosen. Wir müssen denen helfen bei der wirtschaftlichen Entwicklung. Da gibt es verschiedene Ideen. Das Thema des Aufforstens, also wo man hier hilft, quasi wieder CO2 zu binden und die Menschen so unter Lohn und Brot bringen. Photovoltaik, das ganze Thema Energie, ne, hat es ja schon mal gegeben. DESERTEC 1 ist leider gescheitert, aber ich habe immer gesagt, da muss man eben DESERTEC 2 und 3 machen, weil die Sonnenenergie... Jedes Jahr fallen 1,6 Milliarden Terawattstunden Sonnenenergie auf diesen Planeten. Die Menschheit benötigt 22.000 Terawattstunden, also alle zusammen, alle Menschen, 7,8 Milliarden fast. Das ist ein Zehntausendstel. Das heißt, wir könnten theoretisch die ganze Erde mit Energie versorgen, wenn wir nur ein Zehntausendstel der Sonnenenergie, und die scheint übrigens 24 Stunden jeden Tag rund um den Globus, ja. So, wir müssten die nur intelligent nutzen, diese Energie. Und in Ihrem Buch lese ich viel davon, dass man im Prinzip in die Infrastruktur investieren muss. Und dann kommt es auch zum wirtschaftlichen Wohlstand. Und Ghana hat das inzwischen erreicht, dass sie so in die mittlere Einkommenssituation gekommen sind. In den letzten 10 Jahren hat sich das Land entwickelt. Und zwar aufgrund von sehr gezielter Entwicklungshilfe, Unterstützung in Infrastrukturmaßnahmen. Und darüber berichten Sie ja auch in Ihrem Buch. Vielleicht erzählen Sie ein bisschen aus Ihren Erfahrungen und warum Sie überhaupt das Buch, ich weiß gar nicht, ist der Martin Schöller auf Sie zugekommen oder haben Sie den Martin Schöller angesprochen?
Genau, der Martin Schöller ist in der Tat auf mich zugekommen. Martin Schöller ist ein Familienunternehmer, der unternehmerisch in der südlichen Hemisphäre aktiv ist, aber auch mit seiner Stiftung in Afrika seit langem aktiv ist und sich engagiert, unter anderem auch als Honorarkonsul in Togo, der deswegen einen engen Austausch schon seit vielen Jahren pflegt mit der Regierung, mit Regierungsvertretern aus Togo und deswegen ein sehr gutes Gespür dafür entwickelt hat, was denn die Reformländer wie Togo oder Ghana, was Sie angesprochen haben, was die jetzt wirklich brauchen. Ja, und er ist dann tatsächlich vor 3 Jahren auf mich zugekommen, weil er einen Volkswirt und Wirtschaftsjournalisten gesucht hat, der einerseits so ein bisschen als Sparringspartner für seine Ideen fungiert und eben andererseits auch ein bisschen redaktionelle Erfahrung hat und helfen kann, das Ganze zu Papier zu bringen. Und wir haben dann wirklich über 2 Jahre immer wieder diskutiert, uns ausgetauscht, mit Experten gesprochen. Und daraus ist dieses Buch entstanden. Ich kann das Lob für Gerd Müller hier auch nur mal ausdrücklich erstmal unterstützen, weil er hat einen entscheidenden Paradigmenwechsel vollzogen. Und das ist aus meiner Sicht die stärkere Verknüpfung von Unterstützung in der Entwicklungszusammenarbeit mit einer Reformbereitschaft. Ja. Das heißt, wir verteilen das Geld nicht mehr mit der Gießkanne, was jahrelang der Fall war, sondern wir unterstützen gezielt dort, wo das Geld auch sinnvoll eingesetzt wird, also in Ländern wie Ghana, Elfenbeinküste, Senegal, die wirklich wichtige Reformen vorangetrieben haben und weiter vorantreiben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die Mittel effektiver eingesetzt werden. Und was aus unserer Sicht eben noch ganz wichtig ist, und sie haben da die Chancen, die in Afrika bestehen, angesprochen. Ja, die erneuerbaren Energien, die Sonnenenergie ist da natürlich ein klassisches Beispiel. Afrika braucht allein aufgrund des Bevölkerungswachstums 20 Millionen Jobs im Jahr. Neue Jobs. Und die wird niemals eine staatliche Entwicklungsagentur, die wird niemals der Staat schaffen. Die werden nur private Unternehmen, private Initiativen schaffen. Und deswegen ist es so zentral, dass wir die Entwicklungszusammenarbeit, die traditionelle Entwicklungshilfe, für die es nach wie vor eine Berechtigung gibt, enger verzahnen mit wirtschaftlicher Unterstützung. Ja, mit einer Unterstützung von Unternehmern, damit dort Wertschöpfungsketten und ein Mittelstand entstehen. Ein gewaltiger Hebel, den wir versuchen im Buch auch nach vorne zu rücken und herauszuarbeiten, ist der Aufbau von Infrastruktur. Ja, Martin Schöller als Unternehmer hat eben diese Gespräche geführt und weiß eben in seiner Rolle auch, was ist wirklich nötig, dass Unternehmer, und zwar nicht nur deutsche, sondern auch afrikanische Unternehmer, dass die investieren, dass die Unternehmen aufbauen. Ja, und da ist die Infrastruktur ein gewaltiger Hebel.
Ja, er hat ja auch tatsächlich eigene Fabriken dort unten aufgebaut, genau um das zu tun, um die Wertschöpfungskette zum Beispiel in der Kakaoindustrie komplett nach vorne zu ziehen, so dass nicht mehr nur die Kakaopflanzen exportiert werden, sondern der Kakao vor Ort verarbeitet wird und die damit einfach in der Wertschöpfung höher kommen. Mir hat gut gefallen in Ihrem Buch, Sie haben ja sehr viel über Thesen argumentiert, und zwei Thesen, die mir besonders ins Auge gestochen sind. Der ungeregelte Kapitalismus in Afrika hat versagt. Da würde ich gerne mit Ihnen drüber sprechen. Und dann eine These, wo ich Ihnen gerne ein bisschen widersprechen würde, weil Sie sagen, Afrika braucht die soziale Marktwirtschaft. Und ich bin ja ein Freund, ich sage ja, aber ich glaube, Afrika, wir sollten nicht den Fehler machen, den wir in Europa oder in den Industrieländern gemacht haben. Wir sollten sagen, Afrika braucht die ökologisch-soziale Marktwirtschaft, ja. Also eine Marktwirtschaft, wo nicht nur Soziales und Markt im Ausgleich stehen, ne, weil da sind heute sehr radikale Phänomene am Gang, sondern wo auch die Ökologie von Anfang an mitbedacht wird, so dass wir so ein bisschen Leapfrogging, die Fehler, die wir in der Industrialisierung gemacht haben, dass die nicht noch mitmachen. Aber erzählen Sie mal, wie sind Sie überhaupt drauf gekommen, dass der ungeregelte Kapitalismus in Afrika versagt hat?
Also wir haben, die Weltgemeinschaft, haben Afrika Ende der 80er, Ende der 90er Jahre entsprechend des damaligen Zeitgeistes, ja, geprägt von der Reagan- und Thatcher-Ära, zu Reformen gedrängt, die man heute als neoliberal bezeichnen würde. Ja, da ging es sehr stark die Liberalisierung von Märkten, um den Abbau von Hemmnissen, um den freien Markt.
Ja. Ja.
Und wenn man sich diese Reformen, die damals dann über 40 afrikanische Länder auch angeschoben haben, im Gegenzug gab's Schuldenerlasse, wenn man sich die heute anschaut, dann muss man sagen, ja, es hat geklappt, die Wachstumsraten zu steigern, ja, aber dieses Wachstum ist halt nicht unten angekommen. Also der sogenannte Trickle-Down-Effekt, den stark neoliberal geprägte Ökonomen immer prophezeien, der ist nicht eingetreten in Afrika. Die Armen haben vom Wachstum nicht profitiert und dadurch sind gesellschaftliche Spannungen gestiegen, die dann oft in der zweiten Runde wieder die Wachstumszuwächse zunichte gemacht haben. Ja. Und deswegen ist für uns, für Martin Schöller insbesondere und für mich die ganz klare Erkenntnis, der ungeregelte Kapitalismus, also der blinde Glaube, dass ein freier Markt und ein freier Handel es alleine schon richten und irgendwann alle profitieren, der ist insbesondere in Afrika ganz klar widerlegt worden. Und deswegen sagen wir im ersten Schritt, zum Thema Ökologie komme ich gleich, Afrika braucht das europäische Modell, das European Economic Model, die soziale Marktwirtschaft, also eine Ergänzung der freien Marktwirtschaft, die wir brauchen. Wir brauchen die private Initiative, das private Unternehmertum, um Innovationen voranzutreiben, um Arbeitsplätze zu schaffen. Aber wir brauchen eben gleichzeitig Mechanismen, die sicherstellen, dass Fortschritt, das Wachstum auch ganz unten ankommt. Ja, und das heißt soziale soziale Marktwirtschaft und das heißt insbesondere soziale Sicherungssysteme, die es in Afrika nur sehr rudimentär gibt bisher. Und das heißt vor allen Dingen natürlich auch faire Löhne. Ja, und es gibt ganz viele Bücher, die natürlich diese oder Publikationen, die diese Ziele teilen, aber ein konkreter Weg dahin. Ja, wie kommt denn Afrika dahin, dass Unternehmer faire Löhne zahlen können überhaupt erstmal? Das haben wir bis nicht gefunden. Diese Lücke versuchen wir in dem Buch zu schließen. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist, Karl-Heinz, was Sie gesagt haben, natürlich die vollen Wertschöpfungsketten dahin zu holen. Ja, also nur, wenn ich die gesamte Wertschöpfungskette da habe, wenn ich nicht der bloße Rohstoff- oder Billigprodukte-Lieferant bin, entstehen überhaupt Margen, die sowohl den Unternehmen Gewinne ermöglichen, als auch ihnen, als auch faire Löhne zu zahlen. Also das ist so ein bisschen der Ansatz. Deswegen sagen wir, Afrika braucht die soziale Marktwirtschaft, wie sie definiert ist, das europäische Modell, die Verbindung von unternehmerischer Freiheit, von freien Märkten, von all den Positiven, was freie Märkte bringen, mit einer gewissen Solidarität, damit eben auch die Armutsquoten sinken. Heutzutage wird da von inklusivem Wachstum gesprochen. Und zwei Thesen weiter bringen wir dann tatsächlich auch die Ökologie so ein bisschen ins Spiel, weil dieses Leapfrogging ist natürlich genau der Punkt. Afrika hat jetzt die riesige Chance. Ja, wir haben uns vorgetastet, ja, ganz langsam und müssen jetzt unsere Netze umrüsten und ganz viel verändern. Afrika in einem, wenn man nichts hat und neu aufbauen kann oder wenig hat, ja, dann ist das natürlich auch eine Riesenchance. Ja, und Afrika kann jetzt direkt den Weg zu einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft gehen. Das ist eine Riesenchance und da müssen wir natürlich, wenn ich sage, wir müssen Infrastrukturinvestitionen fördern, dann rede ich natürlich auch ganz stark über erneuerbare Energien, Solar und Sonnenkontinent Afrika. Riesenchance.
Ja, absolut.
Ich würde jetzt gerne mal ein Schlagwort reinwerfen in die Diskussion. Das Wort heißt China. Jetzt haben wir gerade, Herr Schönwitz hat gerade gesprochen, Infrastruktur. Es scheint ja so zu sein, dass die Supermacht in Asien da ja mit voller Macht und massivem Einsatz, also finanziell, politisch, dort reingeht. Wie haben Sie im Zuge der Nachforschung und der Recherche für Ihr Buch, wie schätzen Sie den Einfluss ein, den China politisch und wirtschaftlich jetzt dort schon sich aufbaut und sich verschafft?
Also den kann man gar nicht überschätzen. Ich glaube, China hat im Zuge der neuen Seidenstraße ganz massiv in Afrika investiert. Tut das weiterhin. Herr Schöller hat da ja auch Kontakt mit der Regierung in Togo. Alle Reformregierungen in Afrika haben ein Riesenproblem. Die haben alle tolle Ideen und gute Ideen, wie sie ihre Infrastruktur aufbauen können. Denen fehlt das Geld. Ja. Genau. Und Martin Schöller hat zugespitzt aus Gesprächen mit der Administration in Togo erzählt. Die sagen dann, ja, in China muss ich nur anrufen. Ja, dann habe ich in zwei Wochen 50 Millionen auf dem Konto und in der EU auch wieder sehr zugespitzt, ne, muss ich zwei Monate oder ein halbes Jahr diskutieren, muss noch nachweisen, dass ich irgendeine Brücke über ein Naturschutzgebiet baue und dann kriege ich 2 Millionen. Ja. Also China geht einfach massiv rein über seine Staatsbanken, fördert Infrastrukturprojekte. Nachgewiesenermaßen jetzt ja auch vorletzte Woche gab es da wieder Erkenntnisse, wie die Kreditkonditionen ausgestaltet sind. Ne? China sichert sich, weil eben den Zugriff auf die
Infrastruktur. Ohne Ende.
Es ist ganz klar getrieben von dem, was wir früher in der Kolonialzeit gemacht haben. Da haben wir ja schon mal verstärkt Infrastruktur in Afrika aufgebaut. Aber um die Rohstoffe rauszuziehen, auch das ist eine klare Absicht. Die Zinsen sind deutlich höher. Und das ist andererseits jetzt aber eine Herausforderung, aber auch eine Chance für Europa. Wir können da mit fairen Angeboten zur Infrastrukturfinanzierung, mit einer fairen Unterstützung, können wir da jetzt den Chinesen auf Deutsch gesagt, den Rang ablaufen. Und ich halte das im geopolitischen Wettbewerb für eine zwingende Herausforderung. Ja? Wenn China, also wir, das kleine Europa, wir müssen uns doch mal klar machen, wie sich die Bevölkerungszahlen und die wirtschaftlichen Wachstumszahlen entwickeln. Der Schwerpunkt der Weltwirtschaft verlagert sich ohnehin nach China. China ist auf dem Weg zu einer beispiellosen politischen und wirtschaftlichen Macht. Und ja, das kleine Europa wird alleine niemals dieser Macht alleine etwas entgegenhalten können. Nun können Sie sagen, wir haben doch die USA als starken Partner, ja, aber die Trump-Führer
haben uns ja... Das haben wir gesehen.
Sich darauf verlassen können. Deswegen brauchen wir neue Partner. Und die geborenen Partner für uns sind die afrikanischen Reformstaaten. Gemeinsam haben wir eine Chance, langfristig Standards zu definieren, langfristig die Standards des Welthandels mitzugestalten. Und wenn wir diese Chance nicht ergreifen, dann denken wir 10 Jahre weiter, dann wird China hier und den Ton ganz klar angeben.
Daniel, lassen Sie mich das nochmal so ein bisschen für die Hörer zusammenfassen, weil warum habe ich mich immer so für Afrika und die Entwicklung, ich habe ja damals dieses Buch Erde 5.0, die Zukunft provozieren, da ging es sehr stark um Afrika, weil ich gesagt habe, wir müssen hier eine Lösung finden, weil A, die können uns beim Klima helfen, die können, also beim Weltklima tatsächlich, die könnten theoretisch der Energieversorger der Welt werden, was gleichzeitig bedeuten würde, also mal mindestens für Westeuropa, Thema E-Fuel, synthetische Treibstoffe, da gibt es massive Ideen und auch sehr gute Ideen, wie man das wirtschaftlich machen könnte, so dass Afrika sehr stark profitiert. Und drittens, worum geht es eigentlich? Wenn wir nichts ändern, dann werden viele Menschen Afrika in 10, 20, 30 Jahren verlassen müssen. Erstens klimatechnisch, also wenn die Temperatur in manchen Regionen dauerhaft über 40 Grad geht, also Thema Klimawandel, dann werden die Menschen doch nicht mehr leben können. Wassermangel, Nahrungsmittelkrisen und so weiter, das kennen wir alle, tiefe soziale Instabilität als Folge. Zweitens, die werden dann wandern. Und wohin die wandern, das wissen wir eigentlich auch schon, weil die kommen ja heute schon hier an. Das heißt, letztendlich, wenn wir verhindern wollen, dass ein paar hundert Millionen Menschen, und über diese Größenordnung reden wir tatsächlich, weil irgendwann in 30, 40 Jahren wird Afrika geschätzte 2,5 Milliarden Menschen beherbergen. Und das heißt im Klartext, die Konsequenz wäre kein Altruismus ohne Egoismus oder umgedreht, ne? Also wir tun's, also sollten es eigentlich aus intrinsischen Motiven tun, weil dann nämlich sagen, zum einen, wir entwickeln die, wir helfen denen zu mehr Wohlstand, zu Partizipation an unserem Wohlstand und zum anderen, wir verhindern damit, dass diese Menschen A, in lebensunwürdigen Bedingungen leben und irgendwann mal ihr Land verlassen müssen, weil ich sage immer, auch der Eskimo wird ja gerne auf seiner Scholle bleiben, nur wenn die ihm unter dem Hintern wegschmilzt, dann ist Schwimmen dauerhaft keine Lösung, sage ich immer. Ja?
Also unsere Kanzlerin würde sagen, das ist quasi alternativlos, dass wir Afrika dabei behilflich sind, erfolgreich zu werden und sich wirklich zu entwickeln.
Ja. Aber das hat mir so gut an dem Buch gefallen. Ja. Aber Daniel, vielleicht haben Sie dazu noch ein paar Kommentare.
Ja, es geht um gemeinsame Interessen. Ja, und das eine gemeinsame Interesse ist natürlich, ungeregelte oder zu starke Migration zu verhindern. Auch wenn man weit von jeglichem AfD-Gedankengut entfernt ist, muss man ja erkennen, ja, spätestens in der Flüchtlingskrise 2015 haben wir das erkannt, dass es auch in unserem Interesse ist, dass da nicht zu viele, auf Deutsch gesagt, ankommen, weil das hat unsere Gesellschaft damals destabilisiert. Ich glaube, man hat damals gesehen, dass Europa nicht so stabil ist, wie wir das alle erhofft haben. Ja, ich denke an Salvini, ich denke an Le Pen. Wenn da nicht ein paar hunderttausend Leute, sondern mehrere Millionen kommen, dann müssen wir da nicht lange drauf warten, bis wir die ersten Rechtspopulisten hier in Deutschland als Ministerpräsidenten oder in großen zentraleuropäischen Ländern als Präsidenten haben. Ja, und dann können wir uns über unser Projekt Europa nochmal unterhalten. Ja, dann wird es nämlich ganz heikel.
Und Daniel, nur zur Info, es ist ja auch kein Zufall, dass gerade die Franzosen aufgrund ihres Kolonialismus, weil die waren ja sehr lange da tätig, dass die heute die größten Probleme damit haben, weil die Integration zum Teil nicht stattgefunden hat. Ne? Der Mr. Macron, der steht da im Moment vor einem riesen Scherbenhaufen. Diese tiefe soziale Spaltung in Frankreich liegt gerade auch daran und der engen Verbindung dorthin und an den vielen ungelösten Problemen. Und das sollten wir dringend verhindern, weil die Populisten, die haben ja immer ganz einfache Antworten. Nationalismus als Lösung für alles. Ne? Ich sage immer, was für ein Quatsch. Nicht mal theoretisch kann der Nationalismus die Probleme, die vor uns liegen, Klimawandel, wachsende Ungleichheit, Migration lösen. Das ist schon theoretisch wird das scheitern, ja.
Ganz genau. Und ich glaube, die Corona-Krise hat ja nochmal ganz eindeutig jetzt gezeigt, dass wir die Herausforderung nur gemeinsam lösen können. Und was Sie gesagt haben, Karl-Heinz, mit der Klimakrise, Afrika leidet schon jetzt. Da ist die Klimakrise nämlich schon da. Ja, wir erwarten sie hier noch und im Sahel ist sie schon angekommen. Ja, da sind schon Millionen Menschen innerhalb des Kontinents auf der Flucht, weil einfach die Dürren zunehmen, weil der Kampf um fruchtbares Land immer härter ausgefochten werden muss. Ja. Und letztlich leiden die also unter dem Klimawandel, den wir verursacht haben, hier wir Vielflieger und Autofahrer im Norden. Und deswegen ist das, glaube ich, ein zusätzliches Argument, um zu sagen, nicht aus Altruismus, sondern auch in unserem ureigensten Interesse, dass wir Afrika jetzt nach vorne bringen. Und muss ich ganz klar machen, in Afrika entscheidet sich der Kampf ums Klima. Der entscheidet sich nicht hier, der entscheidet sich auch nicht, ob wir hier ein Tempolimit einführen oder nicht. Das ist völlig egal. Der entscheidet sich in der Frage, ob die 600 Millionen Afrikaner, die im Moment noch keinen Stromanschluss haben, ob die Kohlestrom bekommen oder Solarstrom bekommen.
Ja, und, genau.
Ne, das also das ja.
Und da können wir jetzt wirklich unterstützen.
Ich habe ja vor 15, 20 Jahren mir schon überlegt, naja, wenn jetzt jeder, da sprach man ja von den Tigerstaaten, da war ja noch Singapur noch relativ, also auf jeden Fall kleiner, natürlich sehr bedeutender Hafen, Finanzplatz ich bin auch familiär mit Kuala Lumpur da verbunden immer gewesen, weil meine Schwester dort lange gewohnt hat und da habe ich erlebt, wie dieses Land, also in dem Fall dann Malaysia, wirklich stark und stärker wurde. Da war ich 2012 nochmal geschäftlich dort. Und inzwischen ist das ja der Knaller. In China reden viele drüber, Shanghai, das ist ja irre. Für mich stellte sich damals schon die Frage, wenn jeder, sagen wir mal, Asiate, um es mal zu pauschalisieren, ein Auto, eine Mikrowelle, eine Straße bekommt, einen Fernseher bekommt, dann muss doch der Planet quasi irgendwann explodieren. So, jetzt ist es ja quasi soweit. Die Chinesen fahren alle sehr gerne deutsche Autos. Das sind immer noch viele 100 Millionen Wanderarbeiter. Aber wenn jetzt quasi noch Afrika oben drauf kommt, dann wird es ja auch nicht leichter. Ja, also deswegen, schaffen wir das denn? Die erste Frage, ist Afrika quasi der nächste Tiger-Kontinent, kann man das vielleicht so sagen? Und B, was muss getan werden, damit die Erde daran quasi nicht an diesem Wohlstand direkt zugrunde geht?
Lass mich vielleicht noch eins kurz einwerfen, bevor Daniel antwortet. Ein guter Bekannter von mir, da engagiere ich mich ein bisschen, Madiba Consulting. Madiba, die arbeiten sehr eng mit dem GEZ, also im Entwicklungshilfeministerium zusammen. Die machen viel so Entwicklungshilfeprojekte in Afrika, beraten auch viel diese großen Organisationen, die GEZ und die anderen Entwicklungshilfegeschichten. Und der Christian, der ist viel unten in Afrika. Und der kam zu mir und sagte letztens: Hör mal, Karl-Heinz, wir haben da ein Riesenproblem. Die Menschen, wenn ich da unten bin, die sagen, warum hört ihr nicht auf mit diesem Klimawandel? Also die werfen uns vor. Die sagen, weil ihr so lebt, wie ihr lebt, haben wir hier die Probleme. Hört bitte auf damit. Also der Zusammenhang ist denen glasklar, uns scheinbar noch nicht. Und die Konsequenzen scheinen uns auch noch nicht klar zu sein. Togo, weil du es vorhin erwähnt hattest, Daniel, hat ja auch eine Küste am Atlantischen Ozean. Und ich weiß nicht, ob ihr alle am Wochenende, es gibt eine neue Serie, Seaspiracy, da ging es um Fischfang und was mit den Fischen passiert und warum zum Beispiel in Somalia die Leute zu Piraten wurden, weil man nämlich vor deren Küsten alles leergefischt hat mit riesigen Trawlern. Ne? Der lokale Fischer hatte keine Chance mehr zu überleben. Und dann irgendwann, als keine Fische mehr da waren, weil die können mit ihren Bambusbooten da nicht 100 Meilen vor die Küste fahren, das ist vollkommen ausgeschlossen. Übrigens, es sterben mehr Menschen im Fischfang. Also ich glaube, 260.000 Menschen sind allein in den letzten 10 Jahren dort gestorben, einfach weil sie mit den kleinen Booten zu weit rausfahren mussten. Das ist schon deprimierend. Und das hängt natürlich direkt wieder mit dem Thema zusammen, wenn die westliche Welt eigentlich sich einfach alles nimmt, was sie kriegen kann mit ihrer Hightech, ne, und ihrem großen Kapital, und die Lokalen das nicht mehr mitmachen können. Und dann setzt sich eigentlich der Raubbau des Kolonialismus fort. Und unter uns gesagt, da sind die Chinesen vielleicht sogar fairer wie das, was wir früher gemacht haben, ne? Weil wir sind einfach gekommen, haben uns alles genommen und haben oft wenig dafür zurückgelassen. Im Moment, die Chinesen tauschen zumindest, wenn gleich auch sehr zu ihren guten Bedingungen. Also die bestimmen die schon ziemlich. Aber das wollte ich nur noch mal einwerfen, Daniel.
Ja, ja, also die Gleichsetzung der chinesischen Seidenstraße-Initiative mit dem, was wir im Kolonialismus veranstaltet haben, ist sicherlich nicht angebracht. Ja, da muss man sich nur mal, ich meine, wir haben das Thema ja tatsächlich, wir waren zu beschäftigt, verständlicherweise die Nazi-Jahre aufzuarbeiten und haben so ein bisschen vernachlässigt, die Kolonialzeit aufzuarbeiten. Da haben wir auch Dinge getan, die
Angola und Co.
sind, auf Deutsch gesagt. Deswegen ist da mit Sicherheit keine Gleichsetzung angemessen. Zurück zur Frage von Roland. Neue Tigerstaaten. Ja, ja, natürlich nicht ganz Afrika und vor allen Dingen nicht ganz Subsahara-Afrika. Aber ich bin überzeugt, dass im Laufe dieses Jahrzehnts einige afrikanische Länder die neuen Tigerstaaten sein werden. Ja, da muss man sich auch nur gewisse Kennzahlen angucken. Geburtenratenentwicklungen. Wenn die Geburtenraten auf ein gewisses Niveau senken, dann gibt es eine demografische Dividende, ja, weil dann irgendwann mehr arbeitende Menschen, der Anteil der Menschen, die dazu beitragen, die arbeiten, zu denen, die versorgt werden müssen, sinkt. Davon haben damals die Tigerstaaten Ende der 90er übrigens sehr stark profitiert. Mhm. Und das kann man auf makroökonomischer Ebene schon anschauen, dass das jetzt auch in Afrika in etlichen Ländern der Fall sein wird. Ja, und genau die Frage dann, ne, können wir uns das Wachstum überhaupt erlauben, ja, wenn die jetzt auch alle anfangen, Auto zu fahren und Wäsche zu waschen und Energie zu verbrauchen, Strom zu verbrauchen? Was heißt das für unser Klima? Und die einzige Chance, die wir haben, ist das Leapfrogging, ja, die sozial-ökologische Marktwirtschaft. Afrika muss direkt eine erneuerbare Energiewirtschaft aufbauen, und die Chance dazu ist da. Und wo wir in dem Buch ja auch so ein bisschen drauf hinaus wollen, oder ganz zentral, sage ich lieber, drauf hinaus wollen, ist, wir haben in Europa eine Situation mit niedrigen Zinsen, riesigen, hohen Bewertungen an den Aktienmärkten und Immobilienmärkten. Es ist wahnsinnig viel Kapital unterwegs. Ja. Mhm. Und da komme ich zurück zu dem Satz, den Tony Blair bei unserer Buchvorstellung gesagt hat, der sich in Togo mit seinem Institut engagiert. Die Frage ist, wie bringen wir die mit dem Geld jetzt mit denen zusammen, die es brauchen? Ja? Wie schaffen wir es, privates Kapital für den Aufbau der afrikanischen Infrastruktur zu mobilisieren? Ja, und da haben wir eine Riesenchance, weil wir in einigen Ländern schon Bedingungen vorfinden, die es für private Investoren interessant machen, akzeptabel machen. Und vor allen Dingen haben wir als Europäer jetzt die Chance, und das ist ja was, worauf wir hinaus wollen. Wir wollen nicht mit massiven Steuergeldern nach Afrika rüber. Das ließe sich im Moment, glaube ich, nicht durchsetzen. Wir wollen privates Kapital mobilisieren. Ja, und deswegen haben wir da unter anderem ja ein Konzept entwickelt mit Infrastrukturbonds afrikanischer Länder mit Garantien aus Europa. Ja, so ähnlich wie wir das hier intern auch gemacht haben, dass europäische Institutionen wie die Europäische Investitionsbank Garantien aussprechen, Zinsgarantien, und es somit afrikanischen Regierungen erleichtern, Teile dieses gewaltigen Kapitals einzusammeln, das derzeit nach Anlagemöglichkeiten sucht. Und das ist aus ökonomischer Sicht, können Sie sagen, ist ein bisschen arg visionär oder arg leichtgläubig oder arg überoptimistisch. Ja, aber warum versuchen wir nicht, die zusammenzubringen, die das Geld haben, mit denen, die es brauchen? Und warum nehmen wir diesen wahnsinnigen Kapitalüberhang nicht, um Infrastruktur in den Ländern Afrikas aufzubauen? Und Infrastruktur heißt auch Solar. Solaranlagen, Solarwerke, erneuerbare Energie.
Daniel, Sie sprechen mir aus der Seele, weil ich spreche ja gerne von einer neuen Gründerzeit, weil ich glaube einfach, dass wir in einer Reform des Wirtschaftssystems sind. Josef Schumpeter, den ich sehr gerne zitiere, der hat ja mal gesagt, die schöpferische Zerstörung dient dazu, die Systemfehler zu beheben und eine Neuordnung in den etablierten Wirtschaftssystemen herzustellen. Und ich glaube, wir sind an so einem Punkt. Die Pandemie, Corona, hat das vielleicht sogar noch mal auf die Spitze getrieben. Also denken wir an diese ganzen Systemfehler, Fleischkonsum, Automobilwirtschaft, Fliegen, wie wir gereist sind, unsere Geschäftsreisen. Das ist ja jetzt alles irgendwie neu sortiert. Und es gibt in Afrika extrem viele neue Ideen. Ich denke jetzt an die Modeindustrie, was da gerade passiert. Ich denke an verschiedene verarbeitende Industrien, die Wertschöpfung tatsächlich vor Ort zu bringen, einfach weil die Leute auch einen Bildungsgrad haben, wo das funktioniert. Und ich sage immer, es gibt ja viel mehr Kapital als gute Ideen. Jetzt muss die gute Idee, die eben zum Teil jetzt in dieser neuen Gründerzeit in Afrika stattfindet, mit dem Kapital aus Europa oder der westlichen Welt versehen werden, dann haben wir eine super Win-Win-Situation und wir können viel von dem verhindern, was tatsächlich sonst auf uns zukäme, wo wir dann wieder die alte Entwicklungsarbeit machen müssen. Und ich glaube, das ist das Hauptverdienst von Gerd Müller, der ja nicht mehr kandidieren will, was ich sehr bedauere, ne? Ich hätte den gerne noch 4 Jahre weiter gesehen. Ich weiß nicht, warum ausgerechnet derjenige, der einen super Job macht, das Schiff verlässt oder so. Aber er wird schon wissen, warum es notwendig ist. Aber Fakt ist, ich glaube, wir haben hier eine Riesenchance und deshalb hat mich Ihr Buch so begeistert, weil ich einfach gesagt habe, wenn mehr Menschen wüssten, wie einfach die Lösungen sind, die Sie ja auch hier beschreiben, dann würden die wahrscheinlich auch mehr Geld in die Hand nehmen. Und vielleicht müssen wir überlegen, ob wir nicht einen Fonds für Afrika aufmachen im großen Stil, weil ich sag mal, das ist wahrscheinlich das beste Investment, was wir machen können. Und vielleicht muss der Herr Scholz mal seine Bazooka Richtung Afrika aufmachen, weil auf die 20 oder 50 Milliarden käme es jetzt auch nicht mehr an, habe ich so das Gefühl.
Sehe ich ganz genauso. Und da ist übrigens auch dank Gerd Müller einiges passiert. Also ich bin nach unser Erscheinen unseres Buches noch optimistischer geworden, weil sich so viele einerseits Unternehmer, Gründer aus Afrika gemeldet haben. Ja, wir haben da ein paar wirklich spannende Menschen kennengelernt und andererseits eben auch diese Brückenbauer, ja, die Kapital gerade in Afrika investieren, die hier Fonds auflegen, hier Crowd-Investings machen. Da ist einiges Tolles unterwegs, auch übrigens im Rahmen staatlicher Entwicklungszusammenarbeit. Ja, die KfW macht auch einiges Interessantes und da sind wir wirklich, das macht Hoffnung.
Ja, ich bin ja noch engagiert im Senat der Wirtschaft und im Senat der Wirtschaft gibt's ja auch den Marshall-Plan mit Afrika, nicht für. Genau. Das heißt, ein Modell, dass man sagt, wir müssen eigentlich das, was damals mit dem Marshall-Plan nach dem Krieg hier in Europa passiert ist, dass wir so einen Marshall-Plan jetzt gemeinsam mit Afrika entwickeln. Und der Senat der Wirtschaft in Zusammenarbeit mit Gerd Müller und anderen Leuten haben da, glaube ich, einen super Job gemacht. Und ich leite da die Kommission Digitale Zukunft. Da reden wir genau über solche Themen, wie wir auch die SDGs, die Sustainable Development Goals, damit quasi unterstützen können und das gezielt machen können, um die Ökologie nicht zu vergessen.
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt und ein ganz interessantes Programm. Und es mangelt nicht an Ideen und Konzepten. Ja, die sind da. Ja, und ja. Gerade der Marshallplan mit Afrika hat da ganz viele interessante Aspekte. Ich habe da letztens mit einem gesprochen, der das im Agrarbereich mitgestaltet hat. Da sind so viele interessante Ideen und Konzepte unterwegs. Da muss jetzt nur die finanzielle Power dahinter, ja. Und da muss einerseits Herr Scholz mal ein bisschen stärker öffnen, da bin ich auch sehr dafür. Aber die wahre Wucht kriegen wir, wenn wir privates Kapital mobilisieren.
Ja. Ja, so sehe ich
jetzt,
das auch.
Jetzt ist ein Schlagwort schon gefallen, und zwar das Wort Startup. Wir haben ja in den letzten über 40 Folgen auch oftmals dafür plädiert, dass letztlich die Startups werden die nächsten großen Unternehmen der Zukunft sein, weil wir aus dieser Repair-Ökonomie, aus den alten Geschäftsmodellen Stück für Stück raus müssen. Es gibt ja auch durchaus jenseits von Mikrokrediten, aber doch sehr interessante Startups, einfach aus, ich sage jetzt nicht aus der Not heraus, aber zum Beispiel Geld von Handy zu Handy transferieren. Da gibt es also durchaus sehr, sehr interessante Ansätze, auf die ein Europäer ja gar nicht kommen würde. So sind Ihnen da Startups begegnet, wo Sie sagen, die haben Dinge erleichtert und mit einfachen Mitteln gelöst, von denen wir wiederum auch in Europa profitieren könnten?
Also was ich zum Beispiel ganz spannend finde, ist ein Geschäftsmodell, das ist so eine Art Mini-Grids. Ja? Also die ersetzen in Afrika die alten Dieselgeneratoren mit kleinen, kompakten Solarcontainern am Ende. Ja? Das ist eine Initiative aus Deutschland, aber ja. In Zusammenarbeit mit den Menschen
vor Ort ist das.
Genau, also eine der tollen Sachen, die wir kennengelernt haben. Wir haben eine Solarunternehmerin aus Burkina Faso kennengelernt, die ein vergleichbares Modell macht. Da geht es dann eher darum, dass das das sind so Solaranlagen, die dann auf große Gebäude oder so installiert werden. Also da sind tatsächlich spannende Ideen unterwegs und ich glaube, am Ende ist das Geheimnis tatsächlich, dass die Privatinitiative, das Privatunternehmertum, die Start-up-Kultur und da gibt es in Afrika tatsächlich keinen Mangel. Das unterschätzen wir hier total, wie viel lebendige Start-up-Szenen auch in Städten wie Addis oder so, Kigali, schon entstanden sind, wie jetzt europäische Unternehmen teilweise da ihre IT outsourcen. Also da ist viel IT-Know-how schon da, unterschätzen wir völlig, viele Ideen und wir müssen die jetzt unterstützen mit dem, was wir haben und das können wir zum Beispiel mit Kapital.
Apropos, lasst mich das noch eben sagen, weil Daniel, Sie haben es gerade erwähnt, der Thorsten Schreiber ist der diese Energiecontainer baut. Das heißt, das sind Container, die haben eine eigene Photovoltaikanlage, die fährt der mit LKWs mitten in die Pampa. Weil eins müssen wir uns klar machen, wenn es in einem Ort keinen Strom gibt und damit auch keine Energie, die Dieselgeneratoren, die brauchen relativ viel Diesel, also CO2 wird da wieder freigesetzt und er hatte die Idee, diese Container-Energie unabhängig zu machen. Die haben Stromanschluss, da gibt es einen Satellitenanschluss, dann haben die auf einmal Internetzugang. Das heißt, die können auf einmal mit der Welt partizipieren. Es wird den Orten der Container nicht geschenkt, sondern die müssen den betreuen, die müssen den versorgen, die müssen Gewinne abwerfen, also das ist ein Rechenmodell. Und damit versorgt er dann einen Ort mit ein paar hundert und manchmal ein paar tausend Bürgern in seinem Fonds Afrika Green Tech. Und die machen immer wieder Crowd-Investments. Da kann man sich auch beteiligen. Da kann man ein paar Euro, ein paar hundert Euro oder auch ein paar tausend Euro stiften, damit die nächsten Container dann für die unabhängige Energieversorgung und den Internetzugang mitten im Nowhere macht. Und das bewundere ich sehr, was der Thorsten Schreiber da macht. Also deshalb, wer von den Zuhörern mal ein paar Euro über hat, ruhig mal 100 oder auch 1000 Euro, darf auch gerne mehr sein, da reingeben. Ich gucke gerade auf seine Liste. Es läuft wieder was bei Afrika Green Tech Crowd Investing. Die haben über 2,1 Millionen Euro zusammen mit 990 Investoren. Vielleicht ist ja einer der Hörer dabei, der dann der 1000. Investor bei Afrika. Das ist wirklich ein Modell, das sich sehr, sehr lohnt und was enorm hilft für die wirtschaftliche Entwicklung.
Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Habe ich auch vor kurzem eine sehr interessante Dokumentation gesehen über Africa Green Tech. Das ist tatsächlich, da hat man wirklich das Gefühl, dass man direkt Einfluss nehmen kann, also positiven Einfluss nehmen kann, also mit einem kleinen Beitrag direkt vor Ort. Und das ist natürlich total richtig, was du sagst, Karl-Heinz. Ohne Strom geht man nichts. Mit Strom kommt das Internet mit all seinen guten und nicht so guten Sachen. Aber das ist natürlich wie früher vielleicht die Straße und das Automobil der Weg in den Wohlstand war, ist ja, und das sehen wir in vielen anderen Ländern im Nahen und Fernen Osten auch, dass der Internetzugang Menschen, die zum Teil ja doch tatsächlich schon eine profunde Ausbildung haben, auch Programmierleistungen, Kreativleistungen über das Internet anbieten und verkaufen können und damit einen wertvollen Beitrag vor Ort für ihre Familien, ihre Community leisten. Deswegen ja, africagreentech.com, auch in den Shownotes hier aufgeführt. Einfach mal hingehen und sich das genauer anschauen. Das ist eine tolle Sache. Super. Na, dann haben wir doch einen schönen Abschluss von unserer heutigen Episode. Afrika, habe ich mir gemerkt, ist quasi der Tigerkontinent der Zukunft. Und weisen nochmal gerne auf das Buch hin, Afrika First von Martin A. Schöller und Daniel Schönwitz. Gibt es überall dort, wo es Bücher gibt. Bitte auch die lokalen Buchhändler nicht vergessen, nicht nur das große
Wenn
A.
Wenn sie offen
ja,
haben.
Ja, ja. Oder ja. Liefern ja auch aus, oder man kann ja
Click
auch.
Click and Pick geht immer.
Click and Pick, genau. Geht.
Inzwischen genau. Übrigens auch auf Englisch und Französisch erhältlich.
Das okay. Super, gut.
Na, dann zum Abschluss haben wir ja immer so schön unsere Tops und Flops der Woche, die ja vielleicht auch etwas amüsanten Dinge, die so passiert sind in den letzten Tagen. Karl-Heinz, hast du einen Top oder einen Flop der Woche?
Du, eigentlich diese Woche war sehr positiv, ist auch positiv gestartet nach einem sehr verregneten Wochenende, was ich sehr als entspannend empfunden habe. Ja, man hat sich gar nicht die Frage stellen müssen, geht mal raus oder nicht, weil es war so öselig hier im Rheinland, da bist du lieber zu Hause geblieben und hat nochmal ein bisschen durch die alten Sachen gewuselt. Ein schönes Erlebnis war, als ich mit meinem Enkelchen ein neues Fahrrad abholen durfte und der Verkäufer war nicht sehr freundlich zu ihm. Dann guckte er ihn an und sagte, hören Sie mal, Entschuldigung, nerve ich Sie? Und
super.
Das hat zu einer kompletten 180-Grad-Drehung bei dem Verkäufer geführt. Der hat dann gemerkt, dass selbst so ein kleiner 13-Jähriger, der vor ihm steht, das offensichtlich gemerkt hat, dass er irgendwie keinen Bock hatte auf ihn. Und ich finde das gut, wenn diese Direktheit bei den jungen Menschen so klar formuliert werden kann. Und wenn es dann auch zu einer positiven Reaktion führt. Ja doch, einen Flop habe ich. Ich habe online was bestellt und zwar ein Rasierwasser und ich hatte zweimal das gleiche Rasierwasser bestellt, aber es kam nur eins und die Firma Douglas hat dann erstmal Wochen gar nicht reagiert, mir auch das Geld nicht gut geschrieben, dann habe ich mich beschwert, dann habe ich die Tina Müller CC gesetzt, also die Böse, weil ich sie auch kannte. Wieder keine Reaktion und dann eine Woche später kam dann, wir haben Ihnen das Geld zurückerstattet, ohne irgendwas. Also es wurde nicht gesagt, hör mal, sorry, aber wir haben das nicht mehr. So, und dann habe ich gesagt, hör mal, ist das euer Kundenservice? Also wollt ihr damit gegen die Amazons dieser Welt konkurrieren? Und lange Rede, kurzer Sinn, es kam wieder nichts. Und ich habe jetzt noch mal hingeschrieben und gefragt, ob sie denn meinen, dass sie mit dem Kundenservice so sich gegen die anderen Großen in der Online-Welt dann behaupten wollen, weil offensichtlich Douglas hat ja einiges vor. Und eigentlich finde ich es ein bisschen betrüblich, dass man so wenig davon lernt, was die anderen doch offensichtlich schon ziemlich gut drauf haben, ne? Also Kundenservice, ne, dass man sagt, hey mal, sorry, tut uns leid, blablabla. Aber da musst du, Glas, glaube ich, noch einiges lernen. Das war so ein bisschen Top-Flop für mich in dieser Woche.
Ja, kannst du ja nächste Woche davon weiter berichten, wie es mit Douglas weiterging.
Ja, ich bin mal gespannt. Also die brauchen aber immer Wochen zwischen den Mails sozusagen. Ne? Vielleicht haben die noch reitende Boten dazwischen. Man weiß es.
Man weiß es ja nicht. Daniel, was haben Sie für Tops und Flops der Woche für uns?
Ja, also Enkel habe ich noch nicht, aber mein Top sind tatsächlich die Kinder, die diese Woche mit einer Selbstverständlichkeit in das Homeschooling sozusagen nach den Osterferien zurückgekehrt sind, wo ich, weil ja immer so viele sagen, Mensch, die verpassen so viel Stoff, aber was die jetzt, also die sind 8 und 11 in dem Fall, was die sozusagen an digitaler Kompetenz gewonnen haben in der Corona-Krise, das ist schon beeindruckend und wie selbstständig die das alles hinkriegen und wie schnell die sich auch an sowas gewöhnen, ja, wo wir noch über Homeoffice teilweise in einigen Unternehmen diskutieren. Die Kinder nehmen das selbstverständlich an, gehen wunderbar damit um und das ist mein Top der Woche. Mein Flop der Woche ist wie so oft der 1. FC Köln, der mich am Wochenende wieder bitter enttäuscht hat, aber das ist man als Köln-Fan inzwischen gewohnt und muss man mit einem rheinischen Humor nehmen.
Der Köln-Fan, der muss einfach schmerzhaft ein bisschen belastbar sein, glaube ich.
Ne? Muss leidensfähig sein. Na, dann habe ich zum Abschluss auch noch ein Flops und Tops. Also bei mir ist eher das Thema, also Homeschooling oder dieser Wechselunterricht ist für mich der Flop der Woche, weil während also pur Homeschooling war, da hatte man seine Struktur, da hatten die ihre Zoom-Meetings und so, aber jetzt ist der Jung ist quasi 2 Tage zu Hause und 2 oder 3 Tage in der Schule wechselhaft oder wechselweise. Und wir merken jetzt, dass der langsam also in der ersten Klasse, der verliert so langsam den Connect zur Schule, was nicht gut ist. Mhm. Und das wird zu Hause nicht einfacher, sagen wir es mal so. Also das sehe ich jetzt so langsam, so Abnutzungserscheinungen auf beiden Seiten, sowohl beim Schüler wie auch bei den Lehrenden zu Hause oder bei der Lehrenden. Aber gut, das wird auch kommen und Top der Woche habe ich 2. Ich erzähle ja gerne letzte Woche von unserer Poolruine. Ja, also es gibt jetzt Handwerker. Ich habe ja letzte Woche erzählt, die letzten Wochen, niemand will quasi für uns arbeiten. Jetzt haben wir tatsächlich über MyHammer, also haben wir schon oft benutzt, sehr empfehlenswerte Plattform, doch sehr große, mächtige, kompetente Fachfirmen, die uns jetzt mal ein Angebot machen können. Das ist schon mal gut. Und der größte Top der Woche, wir haben ein ganzes Rudel an Steinbienen im Garten. Also wir haben sehr viel Natur und sehr viel Fläche, wo wir auch den Insekten und jedem Tierchen sein Pläsierchen gönnen. Und wir haben jetzt gelernt, dass wir 40 bis 50 Steinbienen, die sich eingenistet haben bei uns. Vielleicht werde ich ja noch Imker mal sehen, aber dann mit richtigen anderen. Das ist eine sehr positive. Na wunderbar. Dann bedanke ich mich einmal nochmal natürlich bei Daniel Schönwitz für die interessanten Einsichten in die Entwicklungen in Afrika. Und bei dir natürlich, Karl-Heinz, ich wünsche allen eine erfolgreiche Woche.
Ja, super. Danke. Vielen Dank. Und den Zuhörern viel Spaß beim Zuhören.
Und beim Lesen des Buches.
Beim Lesen.
Alles Gute, unbedingt. Bis bald. Tschüss.
Ciao.
Ja, und wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie, liked sie, shared sie, kommentiert sie. Nächste Woche geht es wieder weiter mit illustren Gästen. Erde 5.0 freut sich auf euch. Alles Gute und euch eine schöne Woche. Ciao, ciao. Und wir bedanken uns nochmals beim Unterstützer dieser Episode, nämlich Relify.com. Relify formuliert eure Inhalte so, dass sie bei Google auf Seite 1 ranken. Einfach über die Webseite anmelden, Bezug nehmen auf Erde 5.0 und eine kostenlose Trial vereinbaren. Viel Spaß damit!